DW Menschen und Märkte.
Kommt die Euro-Krise zurück? Wie gut sind die Banken gerüstet? Megadeal für Airbus in Indien und ehrgeizige Solarstrategie in Marokko. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Es braut sich wieder was zusammen. Schlechte Wirtschaftsdaten aus Frankreich und Italien. Die Ratingagentur Fitch droht Paris mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Und zu allem Überfluss muss sich die Europäische Zentralbank auch noch vor dem Europäischen Gerichtshof für ihre Krisenpolitik rechtfertigen. Die Euro-Krise scheint sich mit Wucht zurückzumelden. Darüber hat mein Kollege Klaus Ulrich mit dem Kapitalmarktexperten Robert Halver von der Baader Bank gesprochen.
Herr Halver, die wirtschaftliche Lage in Europa verschlechtert sich. Ist die Euro-Krise wieder zurück?
Wir haben eine andere Form der Euro-Krise. Es war ja bislang die Euro-Staatsschuldenkrise, aber die Gefahr, dass diese Krise jetzt einen anderen Namen trägt, nämlich Euro-Konjunkturkrise, wird immer größer, weil wir ja in vielen Ländern der Eurozone feststellen, dass Reformen zur Standortverbesserung nicht ergriffen werden. Aber nur die schaffen es ja, Unternehmensinvestitionen in die Länder zu bringen und damit stabile Arbeitsplätze. Also das Problem ist schon da und ich fürchte, dass die Eurozone wieder zurückfällt in die Zeit der kalten Schuldenbarbarei, wo man meint, mit Schulden die Wirtschaft stabilisieren zu müssen. Und das ist sehr ernst.
Spielen Sie da auf bestimmte Länder an oder gilt das allgemein?
Also wir haben sicherlich in der Mehrzahl der Länder schwarze Schafe. Wir haben in Frankreich, Italien, aber auch in Spanien, in Portugal und Griechenland eine gewisse Tendenz zu sagen, wenn die Wirtschaft eben nicht läuft, muss der Staat nachhelfen, um auch ja eine Rezession zu verhindern. Das ist aber sehr ungesund, denn wirklich nachhaltige Wirtschaftserfolge kommen nicht durch den Staat, sondern nur durch Unternehmensinvestitionen zustande. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Deutschland hat ja sicher in den letzten Jahren eine gute Rolle gespielt. Allerdings muss man auch sagen, dass seit einigen Jahren das Reformtempo erheblich verlangsamt worden ist. Das ist sehr gefährlich.
Und wo soll das Geld dann herkommen? Sie sagen jetzt Schulden oder setzt man da auf die EZB und deren angekündigte Programme?
Man setzt genau auf die EZB. Die EZB hat ja dafür gesorgt, dass mit dem Rettungsversprechen ihres Präsidenten Mario Draghi 2012 die Renditen so tief gesunken sind wie noch nie. Das heißt, Länder in der Eurozone können sich zu günstigsten Konditionen verschulden. Das lädt sich natürlich ein, auch neue Schulden zu machen. Nur, das ist nur jetzt ad hoc gesehen ein Vorzug, denn die Schulden, wenn sie erstmal da sind, müssen sie trotzdem zurückgezahlt werden. Und das wird immer schwieriger. Mittlerweile haben wir Länder in der Eurozone, die neue Schulden machen, um die Kredite der alten Schulden einigermaßen zurückzuzahlen. Das ist sehr, sehr hart.
Ihre Prognose, fällt Europa in die Rezession?
Wenn Europa nicht versucht, die Kurve zu bekommen, indem man sagt, wir brauchen eine Reformpolitik, wie sie mittlerweile Amerika macht oder auch Asien oder Südamerika, dann haben wir ein großes Problem. Aber man wird diese massiven Rückfall in die Rezession mit dem Griff in die Schuldenkiste einigermaßen versuchen, noch wegzutünchen. Nur es wird längerfristig nicht funktionieren. Und auch der deutschen Bundesregierung muss man sagen, man sollte nicht sklavisch an der schwarzen Null für 2015 festhalten. Wir haben ab 2008 sehr zügig sehen müssen, wie aus einem Aufschwung ein massiver Abschwung geworden ist. Also aufpassen ist das Gebot der Stunde, denn noch einmal eine schwere Konjunkturkrise, die können wir mit Mitteln der EZB kaum noch kompensieren, weil die Zinsen schon null sind. Also der Schuss muss hier sitzen, das heißt, wir dürfen so oder so keine Konjunkturkrise zulassen. Im Extremfall stellt sich sogar die Existenzfrage der Eurozone.
Sagt Kapitalmarktexperte Robert Halver. Der ganzen Misere in der Eurozone ging eine weltweite Finanzkrise 2008 voraus. Diese Krise wirkt immer noch nach. Banken trauen sich nach wie vor nicht über den Weg. Sonst müssten die Notenbanken nicht weiterhin das System mit extrem niedrigen Zinsen und riesigen Geldspritzen stützen. Würden die Banken eine erneute Krise verkraften? Wie gut sind sie gerüstet? Aus dem ARD-Börsenstudio berichtet Ulla Herrmann.
Bankaktien? Nein, danke, hieß es in den vergangenen 3 Jahren bei Anlegern. Aus gutem Grund. Bankaktien sind durch die Anpassung der Regularien stark gebeutelt, weil sie nun mal mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Sie haben weiterhin Probleme mit den Altlasten der Finanzkrise. Ja, und drittens läuft es halt einfach nicht mehr so wie früher. Die Margen sind nicht mehr da.
Banken verdienen weniger, meint Aktienstratege Askan Iredi von der Aktionärsbank. Hinzu kommen die unzähligen Skandale und Rechtsstreitigkeiten. Sie haben nicht nur das Image der Branche ramponiert, sondern auch den Kursen der Geldhäuser immens zugesetzt. Während der DAX Höchststände feierte, um gut 50% zulegen konnte, kannten Bankaktien in den vergangenen 3 Jahren nur eine Richtung, nämlich abwärts. Das Papier der Commerzbank verlor 1,6%. Noch stärker, um gut 8%, rutschte der Kurs der Deutschen Bank ab. Eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zusammen mit der Frankfurt School of Finance warnt nun, wenn es noch weiter runterginge, sei dies eine Gefahr für die Stabilität der Banken. Nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Eurozone. Denn die Bilanzen der Geldinstitute sind geschrumpft. Zudem fehlt es ihnen an Eigenkapital, sagt Professor Michael Schröder von der Frankfurt School of Finance and Management.
Die Situation verglichen mit 2012 hat sich schon deutlich gebessert. Banken haben im Durchschnitt Kapital aufgebaut und Risiken reduziert, allerdings noch nicht im ausreichenden Maße. Und es gibt immer noch, auch wenn man keine Krise unterstellt, immer noch Kapitallücken. Bei bestimmten Krisen werden dann die Kapitallücken noch größer. Aber unser Fazit ist eigentlich, es bewegt sich in die richtige Richtung, aber noch nicht ausreichend genug.
Nach der Studie wurden 128 Banken unter die Lupe genommen, darunter 24 deutsche. Durchleuchtet wurden vor allem die Bilanzen von 2012 und 2013. Eine Art vorgezogener Stresstest also. Besonders kritisch schnitten dabei die italienischen Institute ab und zur Überraschung noch 2 andere Kandidaten, so Professor Schröder.
Bei einem Stressszenario in Bezug auf den Kursrückgang an den Wertpapiermärkten schneiden Frankreich und Deutschland am schlechtesten ab. Also das sind dann gar nicht die befürchteten südländischen Probleme, obwohl auch in Spanien durchaus gewisse Probleme da sind. Aber wie gesagt, Deutschland und Frankreich sind nicht gerade in allen Beziehungen da die Musterknaben.
Schon ein Kurseinbruch von 10% an den Finanzmärkten würde zu einer stattlichen Kapitallücke von über 150 Milliarden Euro führen. Die Banken müssen also ihre Ausstattung verbessern und fitter werden. Doch Bankbilanzen, so wenden Kritiker ein, seien ohnehin Märchenfibeln. Man könne die Geschäftszahlen drehen und wenden, wie es passt. Aktienstratege Askan Iredi gibt zudem zu bedenken,
man kann Banken ohnehin sehr, sehr schwierig miteinander vergleichen, weil sie nicht nur in Nord- und Südeuropa häufig unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Sie haben auch in einem Land unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und die 24 Banken, die allein in Deutschland dem Stresstest unterliegen, sind miteinander unglaublich schwer vergleichbar. Nur nicht in der Größe, sondern auch schon mit dem, was sie tun. Von einer Münchner Hypothekenbank bis hin zu der Deutschen Bank. Das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und natürlich sieht man da schon, der Geschäftszweck ist unterschiedlich und die Risiken sind entsprechend auch komplett unterschiedlich.
Stresstests simulieren zwar eine Krisensituation, sie spiegeln aber nur einen Teil der Bankenprobleme wider. Kommt die nächste Krise oder etwas völlig Unvorhergesehenes, stellt sich die Lage ohnehin wieder ganz anders dar.
Ulla Herrmann berichtete: Nicht nur in Europa läuft die Wirtschaft schleppend, auch für große Schwellenländer sind die Zeiten dynamischen Wachstums vorbei. Indien macht da keine Ausnahme. Umso mehr überrascht die Ankündigung der indischen Fluggesellschaft IndiGo, 250 Maschinen bei Airbus zu bestellen. Aus Neu-Delhi, Jürgen Webermann.
IndiGo ist die größte private indische Fluglinie und Hauptkonkurrentin des staatlichen Anbieters Air India. IndiGo hatte sich seit der Gründung 2006 kontinuierlich mehr Marktanteile gesichert und liegt inzwischen mit mehr als 30% auf Platz 1 in Indien. Die bisher mehr als 80 blau-weiß lackierten Maschinen decken ein dichtes innerindisches Streckennetz ab. Es gibt aber auch Verbindungen nach Singapur, Dubai und Thailand. Die Ankündigung, gleich 250 neue Flugzeuge zu bestellen, kommt dennoch für viele überraschend. Das indische Wirtschaftswachstum und auch die indische Währung, die Rupie, waren im vergangenen Jahr eingebrochen. Zwar hat sich die Lage inzwischen deutlich verbessert, aber das schlägt sich noch nicht in den Bilanzen nieder. IndiGos Gewinne hatten sich zuletzt halbiert. Unternehmenschef Aditya Ghosh geht dennoch davon aus, dass sich der Luftfahrtmarkt schnell erholen wird.
We have, for a country of 1 billion people, we have less than 400 commercial planes in this country.
Wir sind mehr als 1 Milliarde Menschen in diesem Land. Hier fliegen aber weniger als 400 Passagierflugzeuge. Also die Nachfrage ist ganz sicher da. Wir glauben, dass Indien weiterhin einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt ist, sagte Ghosh im indischen Fernsehen. IndiGo hatte bereits 2011 insgesamt 180 Airbus-Flugzeuge bestellt. Die Fluglinie setzt ganz auf die A320-Maschinen. Die neuen Flugzeuge sollen nun über einen Zeitraum von 12 Jahren ausgeliefert werden. Airbus würde mit dem IndiGo-Geschäft die Stellung als Marktführer in Indien ausbauen.
Jürgen Webermann berichtete. Desertec, der Strom aus der Wüste für Europa. Das sollte ein ganz großes Projekt für erneuerbare Energie werden. 400 Milliarden Euro Investitionssumme, dicke Stromleitungen auf dem Boden des Mittelmeers, riesige Solarkraftwerke in der Wüste. Das war die Idee. Große Konzerne schlossen sich zusammen, um sie umzusetzen. Daraus ist nichts geworden. Desertec ist gerade zu einer kleinen Beratungsfirma geschrumpft. Aber in der marokkanischen Wüste entsteht tatsächlich ein riesiges Solarkraftwerk. Und das ist nur der Anfang einer ehrgeizigen Strategie für erneuerbare Energien, die das Königreich Marokko vorantreibt. Mit von der Partie deutsche Firmen. Aus Rabat Jens Borchers.
Desertec,
das ist vor allem ein Konzept, das sagt Mustafa Bukhari. Bukhari ist so eine Art Herr über die Solarenergie in Marokko. Das Konzept von Desertec sei vor allem, Strom aus Sonnenenergie gewinnen zu wollen. Und die Desertec Industrial Initiative, die hatten sich die Marokkaner auch interessiert angeschaut und ganz nebenbei ihre völlig eigenen Pläne gemacht. 2000 Megawatt bis 2020. Deshalb baut Marokko in seinen heißesten Regionen Solarwärmekraftwerke. Das bisher größte in Ouarzazate. Bisher wurden in Ouarzazate am Rande der Wüste vor allem Spielfilme in einer Art Mondlandschaft gedreht. Jetzt recken sich dort die Spiegel des entstehenden Solarwärmekraftwerks nach der Sonne. Man kann dieses Projekt als gigantisch bezeichnen, einfach weil es, wenn die verschiedenen Phasen fertiggestellt sind, das größte Projekt seiner Art auf der Welt sein wird. Das ist wieder Mustafa Bukhari, der Herr über die Sonnenenergie in Marokko. Er platzt fast vor Stolz, als er das beim Beginn der Bauarbeiten für das Projekt Noor in Ouarzazate feststellt. So heißt das bisher größte Solarwärmekraftwerk der Welt, das in Marokko entsteht. Das Sonnenlicht soll liefern, was Marokko immer dringender braucht, Strom. Ab August kommenden Jahres soll das erste der 4 Kraftwerke des Solarkomplexes Noor ans marokkanische Netz gehen. Alle großen Desertec-Pläne vom Stromexport nach Europa, die sind erstmal aufgeschoben. Marokkos Strombedarf wächst Jahr für Jahr und das Land muss etwas tun.
Wir befinden uns in einem Land mit einer Nachfrage des Stromwachstums von 7% pro Jahr. Und das erfordert natürlich einen unglaublichen Zubau an Stromerzeugungskapazität. Und wenn man da während dieses Zubaus gleichzeitig schaffen möchte, den Anteil von Erneuerbaren von 30% auf 42% zu erhöhen, dann ist das ein sehr ambitioniertes Ziel.
Das ist Jan Schilling, Projektleiter bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW. Die ist an der Finanzierung der ehrgeizigen Pläne Marokkos beteiligt, allein im Solarbereich mit knapp 1 Milliarde Euro an Krediten. Und dazu kommen noch große Windenergieprojekte. Niemand bei der KfW hat den Eindruck, Marokko wäre etwa zu ehrgeizig.
Wir finden hier im Land sehr gut vorbereitete Projekte vor, die von starken Institutionen umgesetzt werden, die innovativ sind und damit auch eine Vorreiterrolle spielen können für die gesamte Region.
Das wiederum macht die ganze Sache auch für deutsche Firmen hochinteressant. Siemens ist an Projekten in Marokko beteiligt, andere deutsche Unternehmen auch. Sie haben jetzt schon potenzielle Zukunftsmärkte wie Algerien, Tunesien oder Ägypten im Blick. Bezahlbare Energie ist überlebenswichtig für diese Staaten. Marokko beispielsweise hat kein Erdöl, kein Erdgas, keine Steinkohle. Bisher muss das Königreich 95% seines Energiebedarfs importieren. Gleichzeitig aber wächst der Bedarf rasant, deshalb die Flucht nach vorn hin zu den erneuerbaren Energien. Ehrgeizige Ziele haben die Marokkaner. Ach ja, und eine Stromleitung durchs Mittelmeer nach Spanien, die haben sie auch schon. Damit ließe sich irgendwann vielleicht der alte Desertec-Traum vom Stromexport aus Afrika nach Europa umsetzen. Aber erstmal braucht Marokko den Strom aus erneuerbaren Energien für den eigenen Bedarf. Und zwar ziemlich viel davon.
Das war ein Bericht von Jens Borchers. Das war's auch von uns. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.